Mit Angela Gutzeit.
Ich hatte Zweifel öfter. Also wenn es ziemlich hart wurde, dann haben mein Mann und ich manchmal gedacht, müssten wir nicht vielleicht doch weggehen. Wir wollten es nicht, wenn es irgend möglich ist. Franz Fühmann hat mal gesagt, Ärzte und Schriftsteller und Pfarrer sollten versuchen, in der DDR zu bleiben, die werden gebraucht. Das war so ein Punkt, man wurde gebraucht, das stimmt wirklich. Und dann, als diese Revolution kam, da war ich sehr froh, dort geblieben zu sein, weil welcher deutsche Schriftsteller erlebt schon mal in Deutschland eine Revolution?
Unverkennbar die Stimme von Christa Wolf. Diese Nacht ist die Schriftstellerin im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. Die Schriftstellerin war eine der prominentesten Autoren der DDR, die sie bis zum Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des Regimes nicht verließ. Ihr Wirken aber ging immer schon weit über die DDR-Grenze hinaus, spätestens seit ihrer Erzählung »Der geteilte Himmel« im Jahre 1963 erschienen, war ihr Name auch in der Bundesrepublik ein Begriff. Christa Wolf wurde am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe im heutigen Polen geboren. Sie debütierte mit dem Buch Moskauer Novelle im Jahre 1961. Von 1963 bis 1967 war sie Kandidatin des ZK der SED. Das ungetrübte Verhältnis zur Staatsmacht endete spätestens 1976, als Christa Wolf den offenen Brief gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns mit unterzeichnete. Einer Abschaffung des Systems redete sie allerdings nie das Wort. Für Christa Wolf ging es zu DDR-Zeiten immer um die Fortentwicklung des Sozialismus, trotz aller Kritik aus dem Westen. Als Schriftstellerin hatte Christa Wolf auch in der damaligen Bundesrepublik einen zeitweise immensen Erfolg. Dazu zählen die Bücher Kindheitsmuster und Cassandra. Und unter anderem darüber möchte ich jetzt mit meinen Kollegen Hajo Steinert und Hubert Winkels sprechen. Was hat Christa Wolf damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eigentlich zu einer gesamtdeutschen Schriftstellerin gemacht? Hubert Winkels.
Naja, eine gesamtdeutsche Schriftstellerin war sie schon vorher. Eigentlich war mit dem Band Der geteilte Himmel ein großer Erfolg nach einigen Widerständen in der DDR selber im Osten Deutschlands sichtbar, aber die Aufmerksamkeit im Westen auf sie war auch sehr hoch. Und mit der quasi Autobiografie Kindheitsmuster wurde das gesteigert. Sie war eine öffentliche Person dessen, was man dieses kulturelle Deutschland als Gesamtdeutschland immer versucht hat zu halten während der staatlichen Trennung. Ja, hatte man eine Idee, es gibt eine kulturelle Gemeinsamkeit. Und dafür war Christa Wolf mit ihren frühen Büchern eigentlich immer eine wichtige Figur, so wie sie in Kindheitsmuster das Fortleben des Faschismus auch im Sozialismus beschrieben hat, hat man sie als schon quasi gesamtdeutsche Schriftstellerin wahrgenommen. Insofern stimmt es nicht. Was passiert ist in den späten 70er Jahren, ist, dass sie stärker mit der Staatsmacht ins Gehege gekommen ist. Sie wurde ausgeschlossen, Sie haben es ja schon genannt. Und dann bekam es eine besondere Zuspitzung natürlich nach der Wende, weil sie 89, als sie die Chance hatte auf dem Alexanderplatz am 4. November, sozusagen gesagt hat, wir wollen hier bleiben, bleibt bitte alle hier, macht mit mir einen besseren Sozialismus, um es mal etwas einfach zu sagen. Und von da ab gab es dann tatsächlich eine Spaltung in der Wahrnehmung derer, die sagten, das war immer autoritätshöriges sozusagen Kulturfutter für die Mächtigen, und die anderen sagten, das war immer Authentizität und Subjektivität gegen die Macht. Und diese Diskussion hat bis heute eigentlich nicht aufgehört.
Wir stecken ja mitten in einem Dilemma der Rezeption dieser Schriftstellerin, die sicherlich die bedeutendste, berühmteste gewesen ist in diesem Deutschland seit dem Bau der Mauer 1961 bis heute eben. Das Problem, das Dilemma besteht darin, dass sie einerseits auch immer politisch wahrgenommen wurde, dass sie auch immer politische Rollen eingenommen hat. Sie haben darüber gesprochen, Frau Gutzeit, dass sie eben auch mal ZK-Kandidatin der SED war, immerhin 4 Jahre lang in den 60er Jahren, und dann ihre großen Auftritte natürlich auch in die Wende hinein fielen. Sie war Teil dieser Bewegung. Ja, was bleibt, war die große Frage. Für unser Land mit Stefan Heim und Schorlemmer zusammen hatte sie sich dafür ausgesprochen, nicht sich vereinnahmen zu lassen von der Bundesrepublik, vom Westen sozusagen, und zu bleiben und der Hoffnung Raum zu geben, einen neuen, ja durchaus demokratischen Sozialismus aufzubauen in auch einem gesamten Deutschland. Das Politische ist immer auf der einen Seite und das Literarische auf der anderen Seite. Das hat nicht immer miteinander zu tun, aber oft dann doch. Und Hubert Winkels sagte das Wort gesamtdeutsche Schriftstellerin. Das war sie eigentlich, gehen wir jetzt mal noch in die Zeit der DDR zurück, eigentlich nicht. Sie war eine DDR-Schriftstellerin, die gesamtdeutsch wahrgenommen wurde und übrigens auch vehement in den Vereinigten Staaten, in USA, Santa Monica, Kalifornien. Das war sozusagen ihre Universität, da hat sie auch drüber geschrieben. Sie war eine Autorin aus der DDR, die aber, das war das Phänomenale an der Rezeption, auch ich kann mich erinnern als Student, ich bin aufgewachsen mit dem Taschenbuch Nachdenken über Christa T., Fragen des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, Mitmachen, Konformität auf der einen Seite, Herausbrechen auf der anderen Seite. Das waren Themen, die auch eine ins Subjektive gewendete westdeutsche Literatur damals diskutierte. Und da berührten sich ostdeutsche DDR-Literatur und westdeutsche Literatur wie nie wieder danach in den kommenden Jahrzehnten. Also Nachdenken über Christa T., sicherlich ein ungeheurer wichtiger Text von 1968, wichtiger vielleicht noch als ihr Text 1963, Der geteilte Himmel, als es an einer Liebesgeschichte erzählt, um die Folgen der deutschen Teilung für diese Liebesbeziehung zwischen einer Studentin und einem Chemiker ging. Übrigens hat sie den Heinrich-Mann-Preis bekommen 1963 für den geteilten Himmel. Sie war da schon in der DDR auch durchaus angekommen. Und wir können über viele andere Texte sprechen, die wichtig geworden sind. Vielleicht darf ich jetzt nur einen aktuellen Text vielleicht, der ein bisschen in unseren aktuellen Diskussionen um Atomkraft verloren gegangen ist. Ein wichtiger Text war ja ein Buch, das sozusagen hineinging in die Katastrophe in Tschernobyl 1986, und da beschrieb sie dann, wie das auf ein Individuum wirkt, dieser Unfall, der wurde also metaphorisch gedeutet, aber auch als realer Unfall, und das korrespondierte mit einer Geschichte um die Krankheit eines Mannes. Das sind so Texte, die sehr wichtig waren. Meine These ist, ihre wichtigsten Bücher sind in früheren Jahrzehnten geschrieben, also bis zur Wende. Danach hat sie sozusagen an literarischer Kraft, auch an literarischer Moral und auch an Position einfach verloren. Die großen Preise hatte sie vorher schon bekommen, zum Beispiel den Georg-Büchner-Preis.
Wenn man jetzt nochmal in diese DDR-Zeit zurückgeht, wo sie jetzt eben auch sagte, da hatte sie so ihre bedeutendste Zeit, auch literarisch, würde mich jetzt nochmal interessieren, was jetzt einfach die Wertschätzung angeht, Christa Wolfs in der Bundesrepublik. Sie sagten, es ist eine DDR-Schriftstellerin gewesen, aber sie hat eben wirklich sehr viel Zuspruch von bestimmten Schichten in der Bundesrepublik bekommen, und das war ein Teil der Linken, aber nicht nur, sondern ich finde, es war auch ein großer Teil der weiblichen Leserschaft gerade gewesen. Worauf ist das zurückzuführen? Denn das muss man unbedingt erwähnen. Ich zähle selbst dazu, die sozusagen Lesekreise geführt hatte zu Christa Wolf und so weiter. Das ist jetzt lange her, 20 Jahre, 25 Jahre her. Also sie hatte breite Zustimmung gehabt, und das kam von Frauen.
Jahre, Frau Gutzeit. 1983 kam
Cassandra. Verraten Sie nicht zu viel.
Dieser Rückgriff auf den griechischen Mythos, um eben diesen Geschlechterkonflikt darzustellen. Da war also Frauenbewegung und Friedensbewegung in einem, sicherlich einer der wichtigsten Texte, 83 Cassandra.
Hubert Winkels.
Ja, ich glaube, dass es zwei Berührungspunkte gab zwischen der intellektuellen Entwicklung im Westen und im Osten. Das eine war der Individualismus und der Begriff der Authentizität, der hier in den 70er Jahren ja auch sehr stark war, sehr stark verbunden mit einer moralistischen Haltung zur Gesellschaft. Und das verband sich eben auch in diesen 70er Jahren mit einem Feminismus. Das war ja von Günter Grass der Butt, eben bis hin zu Cassandra, später Medea von Christa Wolf, auch mythologisch gefasst, sehr oft. Das war überhaupt, damals ging man auch zurück sozusagen zu den alten mythologischen Frauenbildern, mal ganz davon abgesehen, dass der Mythos als Bezugspunkt in der DDR viel ausgeprägter war, weil man sprach auch von Sklavensprache, man nicht direkt Kritik äußern konnte, sondern eine Verkleidung genommen hat und der Mythos wichtig war. Ich glaube, dass diese Form von Individualismus und von Frauenbewegtheit die direkte Anknüpfung dieser studentischen Generation der damaligen Zeit an Christa Wolf möglich gemacht hat. Wir sind ja alle Opfer davon, in Anführungsstrichen, oder auch beseelt worden. In unserer Biografie merkt man schon am Tisch, wie wichtig sie eigentlich war schon für uns hier. Wie viel darüber hinaus erstmal von den Menschen, die in der DDR groß geworden sind. Aber ich glaube tatsächlich, um es kurz zu sagen, sie hat diesen Zusammenhang ist irgendwann verloren, weil sie auch bestimmte Entwicklungen, die hier im Westen passiert sind, die Postmoderne, die Auflösung der Identität als Idee, sozusagen, wie ist Individualität geprägt von Mächten, nicht mehr mitvollziehen konnte, sondern an ihre alten Individuum gegen gesellschaftlicher Machtopposition einfach festgehalten hat, bis zuletzt, was man bei ihrem Tagebuch aus Los Angeles noch lesen kann, wo sie denn die Amerika und das Niedermachen der Indianer am Ende sozusagen groß anklagt, dann ist sie eigentlich wieder in der alten Rolle, das Ich gegen die Gesellschaft. Sie hat also die letzten 20, 30 Jahre eigentlich nicht mehr wirklich die Entwicklung mitmachen können.
Das war auch deshalb, weil die politischen Erwartungen, die an sie gestellt wurden, sie war ja sogar mal als Präsidentin 1989, 90 im Gespräch, dass sie daran gescheitert ist, dass politisch auch von ihr viel zu viel erwartet wurde. Und da war ihre Rolle als Mahnerin, als Moralistin ins Politische gewendet. Aber sich, wenn Sie jetzt fragen nach einem wichtigsten Text vielleicht, würde ich vielleicht gar nicht mal sagen, nachdenken über Christa T., sondern es war in der Tat kein Ort nirgends. Und da ließ nämlich Christa Wolf auch ihre ungeheure Bildung durchblicken. Sie war ja auch nicht nur als Redakteurin in jungen Jahren tätig für die Neudeutsche Literatur, die Zeitschrift, nicht nur als Lektorin tätig. Sie war ja auch Germanistin. Sie hat übrigens über den jetzt wiederentdeckten Faller da ihre Diplomarbeit geschrieben. Sie war auch eine Bildungsbürgerin. Und wie sie es geschafft hat, damals in Kein Ort nirgends, das Verhältnis von Heinrich von Kleist und Caroline von Günderode, wie sie es geschafft hat, diesen romantischen Mythos aufzubauen und zu aktualisieren. Das war schon enorm, es war eine große literarische Leistung. Es war aber auch typische DDR-Literatur. In der DDR-Literatur dieser Zeit war der Rückgriff auf Romantik, um Aktuelles darzustellen, immer ein Ausweg, um die Zensur zu passieren. Und dieses Lavieren, dieses Slalomlaufen intellektuell, das hat Christa Wolf natürlich zu ihrer großen Anstrengung immer wieder gezeigt. Das hat sie beherrscht. Das war aber auch gleichzeitig ihre Tragik.
Interessant. Hubert Winkels, bitte.
Na gut, man könnte das sehr gut zeigen an dieser stark umstrittenen Erzählung, Was bleibt, wie tragisch das war, wo sie selber sich als beobachtet von der Stasi quasi als Opfer zeigt, im Hintergrund aber völlig klar war, dass sie selber als IM gearbeitet hat. Die hat dieses Bekenntnis, das sich daran anschloss, viele Jahre später überhaupt erst, oder einige Zeit später überhaupt erst veröffentlicht, und danach war eigentlich die Rolle definiert. Sie ist einerseits systemoppositionell und andererseits ist sie dem System zuarbeitend bis hin zur Stasi. Mitgliedschaft. Und in diesem Spagat zwischen Affirmation und Widerstand kann man gar nicht sagen, aber sozusagen kritischer Begleitung hat sie immer gesteckt, und das macht die ganze Ambivalenz der Person aus.
Und das wird auch immer spannend bleiben, sich mit ihr auseinanderzusetzen, sie weiter zu lesen, sich mit ihr zu beschäftigen. Es ist also wirklich eine Dialektik gewordene Person, eine Dialektik gewordene Schriftstellerin. Kritik, Konformität, Bleiben oder Weggehen, Untreue, Vergangenheit, Gegenwart. Das war schon ein großes Thema, das sie in ihrem Leben gefunden hat, in unterschiedlich starken Werken dann auch immer wieder geschrieben hat.
Ich wollte nochmal einen Schritt zurück, und zwar, soweit ich mich erinnere, wurden ja bestimmte zentrale Werke von ihr, wie Cassandra, vielleicht auch die Günderode, das Günderode-Kleist-Buch.
Kein Ort nirgends.
Bei uns zumindest, ich kann ja in erster Linie nur aus unserer Warte sprechen, als Bücher gelesen, wo ein versteckter Widerstand drin ist und erkennbar ist. Und das war ja auch etwas, war ja nicht nur der feministische Gesichtspunkt, sondern auch im Grunde genommen das Widerstandsmoment. Das ist die Frage vielleicht aus heutiger Sicht, wenn man es heute sich nochmal anschaut, wie weit das eigentlich berechtigt war oder wie weit man das hineinprojiziert hat.
Ja, das ist die entscheidende Frage. Es gibt ja sehr starke Vertreter, Frank Schirrmacher ist so aufgetreten nach der Wende, der sagt, das alles war ein reformistischer Anpassungsprozess an dieses Zwangssystem Sozialismus mit literarischen Mitteln. Also Literatur taugte nur dazu, sozusagen die Untertanen anpassungsfähig und flexibel zu machen und nichts anderes. Wenn man natürlich sehr stark historistisch sieht und aus dem Rahmen der DDR selber versucht, die Handlung von ihr zu beurteilen, kommen viele zu dem Schluss, es sei eigentlich ein mutiges Verhalten. Manche sagen, ein heldenhaftes Verhalten. Wir haben die Heldin und wir haben im Grunde die Verräterin. Und das in einer Person, das macht ja klar, sie ist wesentlich eine historische Person, glaube ich. Ihr Werk oder ihre Größe besteht tatsächlich in dieser dialektischen Reflexion des Geschichtsprozesses. Die Frage darüber hinaus, was bleibt, könnte man auf sie anwenden, ist sie literarisch so stark, dass man sagt, wenn all diese Kämpfe verraucht sind, was bleibt eigentlich von der literarischen Arbeit Christa Wolfs übrig? Die können wir jetzt am Todestag nicht beantworten, aber es ist eine Frage, die sich stellen wird.
Ja, das wird man auch neu lesen. Das große Dilemma der Christa Wolf in ihrem Lebenswerk, ihre große Tragik besteht darin, dass sie zu Zeiten, als es noch die DDR gab, immer als DDR-Schriftstellerin auch von den westlichen Medien wahrgenommen wurde. Ich selber habe 1986 in diesem Sender als Literaturredakteur angefangen und Christa Wolf war für uns auch da. Ich gebe es zu, immer interessant, was sagt sie jetzt Kritisches zur DDR? Ist sie eine Mitmacherin, eine Mitläuferin oder ist sie, wie man damals sagte, doch nur eine loyale, dem Staat gegenüber, DDR gegenüber, loyale Dissidentin? Und das ist die große Tragik der Christa Wolf, dass sie eigentlich vereinnahmt wurde, auch in den Resten noch nicht des Kalten Krieges, aber einer ideologischen Rezeption. Sie war Opfer einer ideologischen Rezeption einerseits. Andererseits hat sie sich aber im Rückgriff eben auf ihre, ja, das waren ihre Stärken, im Rückgriff auf den griechischen Mythos, im Rückgriff auf die Romantik dann auch literarisch herausgeschrieben. Sie hat sich einen Ausweg aus dem Ganzen gesucht. Das war auch eine verzweifelte Tat. Ihr Werk ist auch das Werk einer Verzweifelten, die zwischen die Fronten geraten ist, zwischen die intellektuelle und die politische, zwischen den West und zwischen den Osten.
Ja, das kann man einerseits eben an diesen mythologischen, romantikbezogenen Werken quasi in der Metapher sehen, wenn man so will, aber sie hat es ja auch ganz unmittelbar gemacht, sodass ihre Fans, wenn man so will, wirklich an ihrem Leben aufs intensivste Anteil nehmen mussten. Zum Beispiel in dem Band Leibhaftig nach der Wende, wo sie die ganzen Angriffe in einer schwersten Erkrankung, einer tödlichen Erkrankung ausagiert. Also sie liegt im Krankenhaus und kämpft mit dem Tod und reflektiert dann diesen Prozess, was ihr angetan ist. Und im letzten Roman, Stadt der Engel, Overcoat of Dr. Freud auch. Dann ist sie in Los Angeles und flieht sozusagen aus dieser Kampfzone und versucht reflektierend Distanz dazu gewinnen. Also ihre Leser sind eigentlich immer unmittelbar an ihrem Bearbeitungsprozess ihrer Biografie beteiligt.
Wer sind ihre Leser? Wer sind wahrscheinlich sogar ihre leidenschaftlichen Leser in diesen Tagen, in diesen Jahren? Das sind amerikanische Studentinnen und Studenten. Christa Wolf ist die bedeutendste deutsche Autorin des 20. Jahrhunderts, würde ich gar sagen, an amerikanischen Universitäten. Dort wird sie gelesen, dort wird sie rezipiert, dort entstehen zahllose Doktorarbeiten. Sie ist sozusagen über den Ausweg nach Amerika die bedeutende Autorin geblieben, die sie sicherlich ist für unsere vergangenen Jahrzehnte. Und das ist schon allerhand, das geschafft zu haben. Das hat kaum eine andere geschafft. Und sie selbst liebte ja auch die Universitäten. Sie hat darüber geschrieben, sie fühlte sich wohl in diesem akademischen Milieu. Das war für sie auch immer ein Ausweg aus ihrer Tragik, zwischen diese Fronten immer geraten zu sein.
Ich wollte vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, Hubert Winkels, weil Hajo Steiner gerade Christa Wolf als tragische Figur bezeichnet hatte, nach der Wende sozusagen. War sie denn, oder kann man das sagen, dass Christa Wolf mit dem Fall der Mauer und dem Beginn der Diskussion über ihre Position damals in der DDR eigentlich chancenlos war, hier überhaupt richtig anzukommen?
Dann würde ich umgekehrt formulieren. Erstens war sie vorher schon in dieser schwierigen Situation. Das hat sie ja selber geschrieben. Sie war im Bund Deutscher Mädchen, also sie war eine begeisterte Hitler-Anhängerin. Und dann war sie eine begeisterte Anhängerin des realen Sozialismus. Und irgendwann hat sie ja schon geahnt, halb begriffen, dass es einen Zusammenhang zwischen beidem gab. Und sie war schon im Grunde zerrissen zu der Zeit vorher. Nach der Wende, würde ich sagen, war diese Wahrnehmung, eine Art Symbolfigur zu sein, für das Auseinanderklaffen oder Zusammenwachsen beider Staaten dann schon integraler Bestandteil ihres Selbstverständnisses. Und ansonsten, und deshalb war es jetzt nicht in diesem leidenden Sinne tragisch, glaube ich, sondern in dem Sinne, wie die Geschichte sich ein Bild sucht. Und wenn das Bild ein Mensch ist, zieht es und schmerzt es. Aber natürlich war ihr sozusagen die symbolische Größe dieses Prozesses, den sie verkörperte, schon klar. Und es war ihr ihre eigene, wenn man so will, literaturhistorisch, aber auch geschichtliche Dimension ihrer Existenz klar. Dafür im Übrigen war sie, ich habe sie auch ein paar Mal erlebt, von einer sehr, sehr großen, direkten, unmittelbaren Herzlichkeit und Zugewandtheit zu den Leuten. Also wenn wir uns hier zugehört hätten von außen, würde man sagen, das ist sozusagen französischer Staatspräsident als deutsche Dichterin. So war sie aber nicht. Sie wirkte wirklich immer sehr, sehr nah, sozusagen auf Dudesnähe zu jedem, der mit ihr das Gespräch suchte. Das muss man auch mal sagen. Ein sehr warmer, zugewandter Mensch war sie im persönlichen Umgang.
Vielen Dank, Hubert Winkels und Hajo Steinert. Heute Nacht ist die Schriftstellerin Christa Wolf im Alter von 82 Jahren in Berlin verstorben. Zu ihren bekanntesten Büchern, um das noch einmal aufzugreifen, gehören unter anderem Kindheitsmuster, Kein Ort nirgends, Störfall und die Erzählung Was bleibt. Erwähnt werden aber sollten auch Christa Wolfs zahlreiche Aufsatz- und Essaybände, in denen sie zu ihrer Ästhetik wie auch zu politischen und gesellschaftlichen Fragen Stellung nahm. Hören wir sie noch einmal im Originalton.
Ich hatte also nicht vor, billige Vergleiche, sagen wir, zwischen Ost und West zu ziehen, sondern ich wollte eigentlich ein tieferes Nachdenken über die Wurzeln unserer Zivilisation anregen und darüber, warum wir seit so vielen tausend Jahren immer wieder Sündenböcke brauchen.
Das war der Büchermarkt zum Tode von Christa Wolf. Gleich nach den Nachrichten hören Sie die Kollegen von der Forschung, die unter anderem darüber berichten, dass der Permafrostboden schneller auftaut als gedacht. Am Mikrofon verabschiedet sich Angela Gutzeit.